Ja, eigentlich möchte ich gerne heute so einen Flug durch die Musikgeschichte der ganzen Christenheit machen und durch die ganze Geschichte 2000 Jahre seit Jesus so hindurch, aber dafür würden auch mehrere Wochen Redezeit nicht ausreichen. Deswegen kann ich euch auch verschonen damit. Aber das ist so eigentlich wie bei jeder Predigt, bei jedem Vortrag, das ist so wie wenn man ein neues Haus einzieht und ein Fenster aufmacht und man sieht eine riesige Landschaft. Und das, was man im ersten Moment wahrnehmen kann, sind einfach nur so die groben Eckdaten. Ja. Wo ist ein Gebirge? Wo sind Flüsse? Wo sind Wiesen und Wälder? Und die ganzen Details, alles, was man dann dort erkennen kann und was man noch alles sieht, dafür hat man dann die nächsten 30, 40 Jahre Zeit, die man dort wohnt. Und so ist es eigentlich bei jedem Thema. Bei jedem Thema, auch jedes Thema, was die Bibel vorgibt, da ist so eine Tiefe drin. Und auch so eine Weite, dass man sein Leben lang beschäftigt ist. Und wir werden die Ewigkeit damit beschäftigt sein, Dinge zu erkennen und zu verstehen und zu erfassen. Von daher braucht man überhaupt nicht den Anspruch haben, dass irgendeine Predigt, irgendein Vortrag auch nur annähernd das abdecken kann, was alles drin ist, ne? Von daher nehmt, was ihr fassen könnt, den Rest verwerft und sucht es euch woanders, wo man noch viel mehr dazulernen kann. So will ich es also jetzt machen. Ich will einfach nur so ein paar wesentliche Merkmale und Ereignisse rausgreifen aus dem, was Musik mit der Gesellschaft und mit der Gemeinde zu tun hat. Und anhand dessen will ich einfach versuchen, so ein Gefühl fürs Ganze zu vermitteln. Und ich meine, die christliche Musikgeschichte alleine, die ist ja viel vielfältiger, als man vielleicht manchmal denkt auf den ersten Blick. Man ist vielleicht das gewöhnt, was man so aus seiner Gemeinde kennt oder so aus unserem Umfeld, aber wenn man durch die Geschichte geht oder wenn man durch die Welt geht, auch weltweit gesehen, die christliche Musik, allein wenn man nur mal das nimmt, mal ganz zu schweigen von dem, was sonst ringsrum um die Gemeinde ringsrum auf dieser Welt passiert, es ist unglaublich vielfältig. Und das kann man nicht fassen, das kann man auch in so einer Predigt nicht fassen, aber wir wollen es trotzdem versuchen. Und eine Sache, die gleich auffällt, finde ich, relativ bald, wenn man sich mit der Musikgeschichte der Christenheit beschäftigt, da merkt man, dass neue Musik es immer schwer hatte. Das ist eigentlich so die Lehre, die erste Lehre, die man daraus ziehen kann, wenn man durch die Jahrhunderte hindurchschaut, also einen Überblick sich verschafft. Neue Musik hat es immer schwer gehabt in der Kirche. Und neue Arten von Musik mussten sich immer erstmal ihren Platz erringen, den sie dann später manchmal so fest wiederum hatten, dass es für das wieder schwierig war, was danach kam. Aber es war immer ein Erringen eigentlich durch die Geschichte hindurch, dass Neues einen Platz bekommt in der Gemeinde Jesu. Jetzt ist das natürlich alleine schon mal eine Feststellung, die sich ein bisschen reibt mit einem Punkt, den wir letzte Woche hatten, nämlich dass Gott selbst immer schöpferisch ist und Neues schafft, Neues hervorbringt. Und diese Vielzahl von Texten, wo es heißt, singt dem Herrn ein neues Lied, das umzusetzen, war immer schwer. Durch die ganze Geschichte hindurch. Und ich möchte das einfach an einem Musikinstrument deutlich machen. Und anhand dieses einen Instrumentes kann man schon mal ganz viel lernen über das Gesamte, was es über Musik und Kirche zu wissen gibt. Und das ist die Orgel. Die Geschichte der Orgel ist überraschend und interessant, interessanter vielleicht, als manch einer denkt, dem vielleicht Orgel gar nicht so liegt. Denn die Orgel ist ja heute für uns so der Inbegriff der Sakralmusik. Es gibt kaum große Kirchen, die was auf sich halten, die nicht auch eine Orgel drin haben, die wirklich sich sehen lassen kann. Und wir haben in Deutschland um die 50.000 Orgeln. Und allein die katholische Kirche hat fast 15.000 Organisten, hauptamtliche und die meisten aber ehrenamtlich. Also ein Heer von Musikern. Das ist nur die katholische Kirche. Die evangelische Kirche hat, vermute ich mal, mindestens so viele. Und also 50.000 Orgeln in deutschen Kirchen. Und ich gehe davon aus, da sind natürlich jetzt nur die richtigen Orgeln gezählt, aber es gibt ja dann auch alles Mögliche, noch E-Orgeln und was weiß ich, wie man versucht, die Orgel noch nachzustellen und zu imitieren. Und unsere Gemeinden sind voll davon und wir kennen das als das Kircheninstrument. Es gibt auch Orgeln in Konzertsälen und so weiter, aber es ist typisch Kirche. Und wenn man sich die Geschichte der Orgel anschaut, merkt man aber, dass die Orgel ursprünglich er unfreiwillig in der Kirche gelandet ist. Es war nicht sehr leicht für die Orgel hineinzukommen in die kirchlichen Mauern. Heute kann man sich nicht vorstellen, dass sie fehlt, aber es war über lange Zeit hinweg nicht vorstellbar für die Christenheit, so einen Teil sich in die Kirche hineinzustellen und zu einem Teil des Gottesdienstes zu machen. Die Orgel wurde ursprünglich gar nicht von einem Musiker erfunden, sondern von einem Techniker. Und das war Ctesibios im 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandrien in Ägypten. Der hat die ersten Vorläufer der Orgel erfunden mit Pfeifen. Es gab also Pfeifenreihen, die unterschiedliche Klangfarben erzeugt haben. Und der Luftdruck, der notwendig war, der wurde durch Kolbenpumpen erzeugt. Und er hat die ersten Male mit sowas rumexperimentiert und im Grunde die Orgel geschaffen. Die wurde dann über die Jahrhunderte noch vielfach überarbeitet, verbessert und ganz neue, mit ganz neuen Apps ausgestattet, mit ganz neuen Möglichkeiten versehen, sodass sie dann so aussieht wie die hier ungefähr. Und die erste Blütezeit erlebte die Orgel im 1. Jahrhundert vor Christus, also noch bevor es überhaupt die Christenheit gab, und zwar in Griechenland. Dort gab es dann schon Orgelwettbewerbe mit Siegerehrungen und so. Da hat man, auch gegeneinander angetreten im Orgelspiel. Die sahen selbstverständlich anders aus als jetzt. Und ausgerechnet der römische Kaiser und Christenverfolger Nero hat dann 67 nach Christus die Orgel in Rom eingeführt. Er kannte die von seinen griechischen Lehrern und hat die Orgel nach Rom gebracht. Ausgerechnet einer, der die Christen verfolgt hat, muss nun damit leben, dass es jetzt das Kircheninstrument schlechthin ist. Und ganz schnell wurde die Orgel zum Statussymbol der Oberschicht. Also die Reichen und Schönen, die Einflussreichen, die haben Orgelmusik gemacht und geliebt. Wie gesagt, stellt euch das jetzt nicht so vor. Die Orgeln waren kleiner, weniger aufwendig und so, aber es waren Orgeln, einfach von der Funktionsweise her. Und mit Kaiser Konstantin ist die Orgel dann ins Oströmische Reich gelangt, nach Byzanz. Und während dann später so das römische Westreich allmählich unterging, ist auch die Orgel erstmal wieder verschwunden aus Europa. Hat sich aber im Osten, also im Ostreich, in Byzanz und so, gehalten bis ins 15. Jahrhundert hinein und war immer ein Statussymbol am kaiserlichen Hof. Also wirklich ein Instrument der Reichen und Einflussreichen. Die Orgel war dann, es gab sogar Orgeln im Oströmischen Reich in Byzanz mit goldenen Pfeifen und mit Edelsteinen besetzt. Also man hat da wirklich richtig prunkvolle Instrumente draus gemacht, wie im Übrigen dann später ja auch. Also ihr seht es auch hier vergoldet und ich würde sagen, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber ich würde sagen, es sind mit Abstand wahrscheinlich die teuersten Musikinstrumente, die wir uns leisten. So eine Orgel herzustellen, zu bauen, mal nicht nur vom Materialwert her gesehen, sondern auch der Aufwand, der drin steckt, sind wahnsinnig teure Instrumente. Und das war schon immer so und man hat die dann auch nochmal extra verziert und es war ein Prestigeobjekt. 1000 Jahre lang war die Orgel ein unverzichtbares Instrument der Kaiserverehrung. Den Kaisern wurde damit gehuldigt und ihnen wurde damit gespielt. Im Abendland, also in Europa, was früher so das Weströmische Reich war, da taucht die Orgel erst im Jahr 757 nach Christus wieder auf, als König Pippin, der Kleine, vom byzantinischen Kaiser Konstantin V. eine Orgel geschenkt bekommen hat. Und so kommt die Orgel wieder in den Westen. 100 Jahre später wurde die erste europäische Orgel in Aachen gebaut. 100 Jahre später, in Aachen, wurde die erste Orgel dann auf europäischem Boden gebaut. Und die Kirchenväter und Päpste haben dieses Instrument im Gottesdienst aber generell abgelehnt. Über lange Zeit. Es war nicht vorstellbar für die, dieses Instrument dort hineinzuführen in die Gemeinde Jesu, weil dieses Instrument befleckt war mit weltlichen Einsatzgebieten, wo sie unterwegs war. Sie war, ein Objekt der Kaiserverehrung und damit haben die Reichen sich vergnügt. Und ich werde dann gleich nochmal ein paar Sachen über die Orgel hier loslassen, was man damals so über sie gedacht hat. Von daher war es sehr, sehr schwierig, dieses Instrument kirchentauglich zu machen. Die Orgel galt als Inbegriff der Weltlichkeit, habe ich gesagt, auch weil sie den sinnlich aufreizenden Klang des Aulos nachahmt. Also das ist ein Blasinstrument, was es in der griechischen Welt gab. Und das ist jetzt also ein Zitat: Man empfand den Klang der Orgel als sinnlich aufreizend. Die Kommentare dazu gehen bis dahin, dass man die Orgel als sexuell aufreizend empfunden hat. Also wirklich, man hat es verbunden mit ganz vielen bösen Dingen, jetzt mal so aus damaliger Sicht, weshalb die Orgel wirklich keine Chance hatte in der ersten Zeit. Nach der Jahrtausendwende tauchten dann dennoch die ersten Orgeln in Klöstern auf und im 13. Jahrhundert dann vermehrt auch in Kirchen. Weit weg von Rom, allmählich hat sich's durchgesetzt, auch in den Klöstern hat man den Wert der Orgel erkannt, auch für den Musikunterricht. Und man hat deshalb auch angefangen, die mit hineinzunehmen und auch anbetend auf diesem Instrument zu spielen. Und Stück für Stück, so von der Seite her, sickerte das dann so in die Gemeinde Jesu hinein, dass dieses Instrument eingesetzt wurde, später dann auch vermehrt in Kirchen. Das Ergebnis war, dass im 14. Jahrhundert die meisten großen Stadtkirchen eine Orgel besaßen. Und dann ging es immer wieder hin und her, zum Beispiel das Konzil von Mailand 1287 hat die Orgel zugelassen als einziges Gottesdienstinstrument. Also man hat die meiste Zeit bis dahin in den Gottesdiensten a cappella gesungen, ohne Instrumentalbegleitung. In der Zeit nach dem Neuen Testament sozusagen, dann haben sich viele Gesänge entwickelt, in der Ostkirche auch nochmal ganz eigene Formen von Musik. Und dann hat man hier und da die Orgel zugelassen, aber zum Beispiel 3 Jahre später hat man dann in Ferrara schon wieder das Orgelspiel während des Gottesdienstes verbieten lassen. Und das war ein Kampf erstmal. Im 14. und bis 16. Jahrhundert hat der Orgelbau viele Neuerungen gebracht, unter anderem das Pedal. Und mitten in diese Blütezeit der Orgel brach die Reformation hinein. Und das war wieder eine Krise für die Orgel. Denn Martin Luther hat die Orgel anerkannt, der hat dazu gestimmt, dass die Orgel verwendet werden darf im Gottesdienst. Calvin und Zwingli waren rigoros dagegen. Die haben teilweise Orgeln abgerissen oder stillgelegt, dass die im Gottesdienst nicht mehr verwendet werden darf. Und die waren total dagegen, dass dieses Instrument verwendet wird. Luther war dafür. Letztendlich hat sich es aber dann in den folgenden Jahrhunderten durchgesetzt, unter anderem durch Leute wie Johann Sebastian Bach oder Händel. Leute, die, da werde ich dann gleich noch mehr dazu sagen, diesem Instrument einen völlig neuen Geist eingehaucht haben, kann man fast sagen. Und dieses Instrument für die Anbetung unverzichtbar gemacht haben über lange Zeit hinweg. In den Ostkirchen, christlichen Ostkirchen, in den orthodoxen Kirchen wird übrigens bis heute keine Orgel eingesetzt in den Gottesdiensten. Das ist eine Sache so der westlichen Welt. Also wir sehen, die Orgel ist nicht ganz selbstverständlich zu dem sakralen Musikinstrument schlechthin geworden. Die ersten Einsatzgebiete der Orgel waren, wie gesagt, in einem heidnischen Kontext. Und deshalb war es für die Christen ganz schwierig. Es war lange Zeit verpönt, dieses Instrument zu verwenden. Kein Papst hat meines Wissens nach jemals dem Einsatz der Orgel zugestimmt. Es wurde bis heute, ich meine, das ist überall gang und gäbe. Aber es war nie so, dass die Kirche gesagt hat, die Orgel ist unser Instrument, jetzt geht's los. Ich möchte euch noch ein paar Zeugnisse, ein paar Kommentare vorlesen, was damals über die Orgel gesagt wurde. Zum Beispiel 450 nach Christus beschwert sich Isaak von Antiochien. Das war ein christlicher Theologe. So sah er vielleicht aus. Beschwert sich in einem Gedicht, was in syrischer Sprache geschrieben ist, dass er nachts nicht schlafen kann wegen den laut dröhnenden Hydraulen in der Stadt, und damit meint er die Orgeln, und er kann nicht schlafen und sagt dann Folgendes: Im Dezember, dem Monat, der den Bewohnern durch Musik den Schlaf zu rauben pflegt, wahrscheinlich weil dort Festlichkeiten waren, hörte ich in jeder Nacht den Ton der zitternden Orgeln und Sackpfeifen vor den Palästen der Vornehmen erklingen. Die ganze Stadt glich einer Festhalle. Durch den Gesang und das Spiel, welches in ihr erscholl, war die Nacht wie in Tag verwandelt. Also wir hören Orgel als lautes Unterhaltungsinstrument bei den Festen der reichen Oberschicht. Die haben die Nacht zum Tag gemacht und er beschwert sich, dass er nicht schlafen kann wegen dem Geheul der Orgeln. Dann geht's weiter. An einem dieser Tage nun ertönte die Orgel laut, als wir in tiefem Schlaf versunken waren, so dass ich, als ich sie hörte, erschreckt zusammenfuhr. Das geht vielleicht im Gottesdienst auch manchmal so. Denn nachdem wir soeben den nichtigen Schall verwünscht hatten, also das ist jetzt hier seine Einschätzung der Orgel, trafen wir alsbald auf jenen lieblichen Psalm, welcher es unternahm, die von der Weltlust aufgestellten Instrumente mit diesen Worten zu tadeln. Und da hat er also Bibel gelesen und einen Psalm gefunden, der ihm innerlich wieder aufhilft in dem Moment. Und da heißt es: Es ist gut, den Herrn zu preisen und deinen Namen, o Höchster, zu Lob singen. Dieser ganze Psalm ist gleichsam bestimmt zum Kampfe gegen den Toren, welcher Menschen preist und einem sterblichen Namen Lob singt. Die Gnade hat ihn ausgerüstet, um die verächtlichen Melodien zu vertreiben, um abzuschaffen und auszustoßen jene verderblichen Lieder, welche die ruhenden Sinne zur Unkeuschheit und Ausgelassenheit aufwecken. Die Harfe Davids bot sich mir dar und ich ergriff sie, um sie zu schlagen und so gleichsam jene rasenden und ausschweifenden Töne zu vertreiben, welche dem bösen Geiste Sauls glichen. So beschreibt er die Orgelmusik. Und der Psalm hilft ihm hier wieder, die Fassung zu gewinnen. Also hier wird der Psalm diesem Orgelspiel entgegengesetzt, was er hier als erschreckend, nichtig, verächtlich und verderblich bezeichnet. Und die Orgel, die würde dazu dienen, schreibt er, Menschen zu verherrlichen anstelle von Gott. Das ist ein zentraler Punkt. Die Orgel verherrlicht Menschen. Die wird einfach nur zum Spaß, zur Unterhaltung bei den wilden Partys bei Nacht gespielt. Und es geht hier nicht um Gott. Und die Orgel verführt die Menschen zur Unkeuschheit und Ausgelassenheit. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal empfunden hat im Gottesdienst. Und die Orgel produziert rasende, ausschweifende Töne, die eher dem bösen Geiste Sauls glichen als den Harfenklängen Davids. Das ist schon ein starkes Stück. Und dann wird es aber interessant. Dann gibt er zu, dass ihm diese Musik eigentlich auch gefällt. Jetzt wird es interessant. Denn, er schreibt, denn der süße Klang der Orgel hatte auch meinen Sinn an sich gezogen und dadurch die Saiten meiner Geistesharfe erschlafft. Als ich so dieser Musik mit Wohlgefallen nachging, erschien dieser Psalm, um meine schlaff gewordenen Saiten wieder anzuspannen. Er riss mich von der Melodie los, die mich gefesselt hatte. Dieser Psalm war also nötig, um ihn wieder zurechtzurücken. Er schreibt hier, dass er selbst von dieser Orgelmusik in den Bann gezogen war und sein Geist schwächer wurde. Also er hat geistlich nachgelassen, wenn er diese Musik gehört hat, so schreibt er. Die Musik hat ihn gefesselt und bis ihm dann dieser Psalm einfiel und der hat es nochmal gerettet in dieser Nacht, dass er geistlich wieder gestärkt wurde. Ein anderer Kollege, Walafried Strabo, 808 bis 849, war der Abt von Reichenau und er schreibt jetzt über diese neu eingeführte Orgel in Aachen, also diese erste Orgel, die da auf europäischem Boden gebaut wurde. Da sagt er, hört es euch an, die süße Melodie des Orgelspiels habe nun auch in Aachen einer Frau die Sinne geraubt, sodass sie schließlich vor Wonne gestorben sei. Also hier werden schwere Geschütze aufgefahren. Einer Frau wurden die Sinne geraubt durchs Orgelspiel, sodass sie vor Wonne gestorben sei. Es war so schön für sie, dieses Orgelspiel, dass es der Körper nicht mehr mitgemacht hat. Also hier klingt völlige Ekstase an, was beim Spiel der Orgel aufkommen kann. Er unterstellt diesem Klanggerät von Orgel außerdem magische und hypnotische Wirkungen, was dort auftreten kann, wenn das Instrument erklingt. Wenn ich euch jetzt nicht gesagt hätte, dass es um die Orgel geht, und ich hätte euch nicht gesagt, von wann und wem und wo die Zitate herstammen, und ich hätte nur gesagt, dass hier eine Musik kritisiert wird in der Kirche, und ich hätte euch dann folgende Eigenschaften dieser Musik aufgezählt, wie weltlich, heidnisch, dämonisch, sinnlich aufreizend, sexuell ausschweifend, erschreckend laut, nichtig und dumm, menschenverherrlichend und es nimmt die Sinne gefangen und wird nachts gespielt. Ich weiß nicht, wer von euch auf die Orgel gekommen wäre. Vielleicht hätte man hier an die Anfänge der Rockmusik gedacht oder so in der christlichen Gemeinde, aber hier ging es um die Orgel. Und das ist ein exemplarisches Beispiel dafür, wie es den meisten musikalischen Klängen ging, die neu waren in der Kirche. Durch die 2000 Jahre Kirchengeschichte hindurch. Jetzt aber ein paar spannende Fragen. Nochmal zu diesem Isaak von Antiochien, der davor dran war. Er hat diesen Psalm 92, Vers 2 gelesen. Und das war für ihn die ultimative Erkenntnis. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, was sagt denn dieser Psalm jetzt gegen die Orgel genau? Also was hat er denn da gelesen, was ihn so innerlich nochmal zur Fassung gebracht hat? Und was hat ihn denn so geistlich gestärkt? Und wo sieht er den Kontrast zur Orgel an dieser Stelle? Dass er hier merkt, das ist das, was Gott sagt, und draußen, was bei den wilden Partys der Reichen läuft, das passt mit diesem Psalm überhaupt nicht zusammen. Und wir lesen also hier im Psalm 92, Vers 2, es ist gut, den Herrn zu preisen und deinen Namen, du Höchster, zu besingen. Was sagt es hier über die Orgel? Wenn man seine Kritik an der Orgel mit diesem Psalm abgleicht, dann merkt man, dass es ihm vor allen Dingen um einen Punkt ging, was ihm ein Dorn im Auge war. Und das war die Frage, wem diese Musik gilt. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, den wir in den letzten zwei Wochen, auf den wir immer wieder gestoßen sind, auch wenn wir die Bibel rauf und runter durchforstet haben nach dem Thema Musik. Die zentrale Frage ist immer wieder, wem gilt die Musik? Für welchen Gott wird sie gespielt quasi? Und er bemerkt, dass die Orgel, wie er hier gesagt, Menschen preist und einem sterblichen Namenlob singt. Das war das, was er draußen erlebt hat, wie diese Orgel eingesetzt wurde. Werden einfach nur Menschen verherrlicht und sterblichen Namenlob singt dieses Instrument. Und an dieser Stelle kommt jetzt ihm der Psalm in die Quere, wo es heißt, es ist gut, den Herrn zu preisen und deinen Namen, du Höchster, zu besingen. Und es ist hier fast eine wortwörtliche Gegenüberstellung. Er sagt, hier werden Menschen gepriesen und sterblichen Namen wird Lob singt. Und der Psalm sagt, es ist gut, den Herrn zu preisen und deinem Namen zu Lob singen. Ihm zu singen. Und das ist hier für ihn der Kern. Dass er sagt, deswegen kann es nicht sein, dass dieses Instrument mir die ganze Zeit den Schlaf raubt und es auch noch schafft, mich in den Bann zu ziehen und mir zu gefallen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, hört man hier so raus, dass mir die Musik auch noch gefällt, die so böse ist. Die nicht Gott die Ehre gibt an dieser Stelle. Und ich glaube, in diesem Punkt liegt ein wichtiger Schlüssel überhaupt zum Verständnis des ganzen Themas Musik. Und das ist auch aus geistlicher Sicht, glaube ich, der wunde Punkt in der gesamten Musikgeschichte. Auch in der christlichen Kirchenmusik und auch in der ganzen christlichen Musikkultur. Wem gilt die Musik? Wem wird gesungen? Wer bekommt Lobpreis? Und die Orgel, die ist ja zunächst vor allem von den Christen deshalb abgelehnt worden und auf große Antipathie gestoßen, weil sie eben ein Werkzeug genusssüchtiger Selbstinszenierung war. Man kann sich es kaum vorstellen, wenn man das Instrument sieht und hört. Aber es war für die Christen untrennbar verbunden damit, dass Leute sich selbst inszenieren und einfach nur bespaßt werden wollen. Es ging um die Verherrlichung von Menschen. Es spielten auch machtpolitische Fragen eine Rolle, denn wer eine Orgel hatte, das war auch ein Symbol von Macht und Reichtum und Einfluss. Und aus diesen Gründen ist für viele Christen lange Zeit die Orgel inakzeptabel gewesen für den Gottesdienst und für die Anbetung Gottes. Was hat denn nun aber am Ende dazu geführt, dass die Orgel mittlerweile als das christliche Instrument gesehen werden kann? Man nennt sie die Königin der Instrumente. Und 50.000 Stück haben wir davon in vielen der prächtigsten und eindrucksvollsten Gebäude, die unser Land besitzt. Überall haben wir Orgeln. Wie kam es dazu? Und ich glaube, im Wesentlichen lag es an Leuten, die genau diesen Punkt begriffen hatten. Und ein entscheidender Faktor waren immer jene Leute gewesen, die die Orgelmusik zu echter Anbetung eingesetzt haben. Diejenigen, das ging in den Klöstern los, dass da Leute waren, die Tag und Nacht am Beten waren und die gemerkt haben, man kann dieses Instrument einsetzen, um Gott anzubeten. Und es hat seine Blütezeit dann gefunden in Leuten wie Johann Sebastian Bach, der zu seinen Lebzeiten noch gar nicht mal so berühmt war, aber der an der Orgel Anbetungsmusik geschaffen hat, die sich Stück für Stück durchgesetzt hat. Und das Echte und das, was wirklich Geist erfüllt ist, das wird sich am Ende immer durchsetzen. mit Bach kam so, zumindest in Deutschland, mit Leuten wie Bach, nicht nur er, aber mit Leuten wie ihm, kam letztendlich ein Durchbruch. Er selbst hat ja die meisten seiner Werke unterzeichnet mit Soli Deo Gloria, also dem alleinigen Gott die Ehre. Das stand auch über der Orgel, die ich vorhin eingeblendet hatte. Also das war ihm ein ernstes Herzensanliegen. Das hat er wirklich so gemeint. Dem alleinigen Gott die Ehre. Soli Deo Gloria. Die Dinge, die er getan hat, die Stücke, die er geschrieben hatte, das war Lobpreis, das war Anbetung. Und er hat die Orgel bewusst eingesetzt, um sie anbetend erklingen zu lassen für den Herrn. Von ihm kommt ein Zitat, er hat gesagt, ich lasse da zwischendurch was aus, aber er hat 1738 gesagt, und soll wie aller Musik anders nicht als nur zu Gottes Ehre und Rekreation des Gemüts sein. Wo dieses nicht in Acht genommen wird, da ist es keine eigentliche Musik, sondern ein teuflisches Geplärr und Gepleier. Also sein Ansatz war, dass er sagt, es gibt eigentlich im Kern nur zwei Bestimmungen von Musik, wo man wirklich im Kern, also wo man in der Tiefe Musik gerecht wird. Und das sagt, dass es zum einen, dass Musik zu Gottes Ehre eingesetzt wird und zum anderen, hier in seiner schönen Sprache, zur Rekreation des Gemüts. Gemüt mit TH übrigens. zur Rekreation des Gemüts. Das heißt, dass unser innerer Mensch wiederhergestellt wird. Dass da was erneuert wird. Dass es neu geschaffen wird. Rekreation. Und das sind die zwei Gründe, wo er sagt, dafür ist Musik gut. Und so wird man Musik gerecht. Wenn Gott die Ehre gegeben wird und wenn unser innerer Mensch wiederhergestellt wird. Und er sagt, da wo das nicht der Fall ist, hat es mit Musik nichts zu tun. Es ist im Eigentlichen keine Musik, sagt er. Und das ist seine Herangehensweise auch ans Orgelspiel. Und er hat es geschafft, dieses Instrument, er und viele andere, wirklich zu einem Instrument des Lobpreises und der Anbetung zu machen. Und ich glaube, dass darin letztendlich die Ursache liegt, weshalb es sich durchgesetzt hat, mehr und mehr in der Gemeinde Jesu. Denn das Echte wird sich immer durchsetzen. Da, wo wirklich Gott angebetet wird, wo sein Geist dann auch mit hineinkommt in diese Musik, das ist das, was Kraft hat. Das ist das, was sich durchsetzen wird, so sehr man am Anfang vielleicht auch dagegen ist. In dem Moment, wo eine Sache der ehrlichen, aufrichtigen und hingegebenen Anbetung Gottes gewidmet wird, da kommt Kraft hinein. Und da fängt Gott an, durch diese Musik hindurch zu wirken und das Ganze zu begeistern, also dass sein Geist mit hineinkommt, zu inspirieren. Und das ist zumindest meine These, dass darin der Siegeszug der Orgel zu begründen ist. In diesem Punkt. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum es sich immer mehr durchgesetzt hat. Das ist ein Geheimnis. Die Orgel so als Königin der Instrumente hat gestartet als der Inbegriff sinnlicher Weltlichkeit. Und am Ende ist es das Instrument großer Heiligkeit. Sie ist aufgestiegen von einem Begleitinstrument. Übrigens, das habe ich gar nicht gesagt, die Orgel wurde auch im Römischen Reich sozusagen als Begleitinstrument zu Gladiatorenkämpfen eingesetzt. Also da gibt es mindestens ein Bodenmosaik oder Relief, wo das dargestellt wird, wo die Orgel sozusagen den Soundtrack geboten hat zu den Gladiatorenkämpfen, also wo Leute sich gegenseitig abgeschlachtet haben. Das war die Begleitmusik. Und später wurde die Orgel zur Begleitmusik für aufrichtige und hingegebene Anbetung hin zu Jesus. Und das ist ein Weg, ein Prozess, den finden wir in so vielen Bereichen, wie letztendlich Dinge zur Anbetung eingesetzt werden, die ja gar nicht immer gut waren und die es schwer hatten, überhaupt Fuß zu fassen in der Gemeinde. Und ich glaube, im Grunde ist die Frage immer, in welchem Geist Musik gespielt wird. Es ist ja, ich meine, wenn man einfach mal das reflektiert, was gibt es denn überhaupt auf dieser Erde, was von vornherein heilig ist? Überhaupt gar nichts. Welcher Mensch ist von vornherein heilig und gereinigt? Welches Instrument wurde nicht jemals schon für finstere Dinge eingesetzt? Es gibt nichts auf dieser Welt. Weder an materiellen Dingen noch an ideellen Dingen in uns Menschen, die von vornherein absolut heilig und gereinigt sind, sondern es ist alles schwach. Es ist alles unrein, letztendlich, was auf dieser Welt existiert, bis es gereinigt wird. Und da werde ich nachher nochmal kurz drauf eingehen. Die Frage ist, wes Geistes Kind ist eine Musik? Ja, Jesus drückt es mal so schön aus, die Formulierung, wes Geistes, wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid, ja, sagt er zu seinen Jüngern an einer Stelle. Und das ist auch die Frage in der Musik und in der Kunst überhaupt, wes Geistes Kind ist sie? Also sozusagen, welcher Geist hat es geboren? Welcher Geist belebt das Ganze? Und das ist letztendlich bei aller Form von Kunst und bei allem, was wir als Menschen überhaupt fabrizieren, das ist letztendlich auch bei jeder Rede, bei jeder Predigt, bei allem so, ist immer die Frage, welcher Geist kommt durch und durchdringt das Ganze? Diese Frage, die entscheidet sich aber letztendlich immer anhand des Menschen, der ein Instrument spielt und nicht anhand des Instrumentes selbst. Sondern die Frage ist, wes Geistes Kind ist eine Musik? Da muss man fragen, wer spielt's denn? Und wozu? Wer ist derjenige, der es in die Hand genommen hat und der die Musik erzeugt? Denn Menschen hauchen letztendlich der Musik mit ihrer Herangehensweise, mit ihrer Grundhaltung, mit ihrer Intention einen gewissen Geist ein. Der Musik, die sie einsetzen. Und der Geist, in dem eine Musik oder irgendeine Form von Kunst erklingt und erscheint, kann sehr kraftvoll zum Guten oder auch zum Schlechten wirken. In beide Richtungen, wie alles. Und das kann man auf alles übertragen. Ich kann hier eine Rede halten, denn wir haben in unserer deutschen Geschichte viele Reden gehört, die das Volk in absolute Finsternis hineingebracht haben. Und es war nichts anderes, als dass ein Mensch seinen Mund aufgemacht hat und Worte rauskamen und was formuliert hat. Und man kann gleichzeitig mit seinem Mund eine Rede halten, die das Reich Gottes voranbringt und wo Gott mächtig dadurch wirkt. Und natürlich, selbstverständlich, kann man das durch jede Form von Musik und Kunst genauso tun. Die Frage ist, wer nimmt es in die Hand und wer macht was draus? Und es kann zum Guten und zum Negativen wirken und ich möchte das anhand von ein paar Beispielen deutlich machen, die beide mit Rockmusik zu tun haben. Also mit Rockmusik ist ein riesiger Oberbegriff im Grunde, aber das, was so damals aus dem R&B und Beatmusik und was weiß ich dann so entstanden ist und alles, was sich dann so aufgefächert hat in ganz viele Zweige von Musikstilen. Und ich möchte mit einem Negativbeispiel beginnen, wo man die destruktive Kraft der Musik beobachten kann. Am 15.09.1965, ach so, ja, hier ist dieser Psalm nochmal. Genau, am 15.09.1965 fand auf der Waldbühne in West-Berlin ein Konzert der Rolling Stones statt. Und die Stones, also West-Berlin, wie gesagt, damals ja noch sowieso ein spezieller Fall, abgeschottet von DDR umgeben und dort kamen die Stones in die Waldbühne, auf die Waldbühne und sie wurden damals angekündigt als die härteste Band der Welt. Über diesen Titel können Jugendliche von heute schon mal nur lachen, da findet man ganz andere Sachen hart. Aber damals wurden sie als die härteste Band der Welt angekündigt, die hier also nach West-Berlin kommen. 20.000 Fans waren da und schon bevor die Band überhaupt auf die Bühne kam, gingen die Randale los. Fans haben die Polizeisperren durchbrochen in der Stadt, um kostenlos zum Konzert zu kommen. Haben auch viele hundert geschafft, ohne zu bezahlen, dort reinzukommen. Schon beim ersten Lied sind hunderte Fans auf die Bühne gestürmt. Die Polizei ist aufmarschiert auf der Bühne. Hier sieht man es, ne? Ihr seht, wie hier die Band spielt und hier überall die Polizisten stehen ringsrum und hier die Fans abgehen. Und das Chaos hat so zugenommen, dass nach dem dritten Lied Schluss war. Da war das Konzert vorbei. Die Fans, die haben daraufhin angefangen, die Bänke zu zerstören und die ganze Waldbühne dort in Schutt und Asche zu legen. Die Polizei hat mit Wasserwerfern losgelegt, dort in die Menge geschossen, also mit Wasserwerfern. Die gesamte Waldbühne, die wurde von den Fans vollständig in Kleinholz verwandelt. Dann ging es weiter in den S-Bahnen der Stadt. Fenster wurden zerschlagen und so weiter. Eine Bildreporterin hat damals geschrieben, ich kenne jetzt die Hölle. Also sie war dort dabei. Sie hat geschrieben, mein Beruf hat mich gelehrt, ziemlich tapfer zu sein. In der Waldbühne habe ich vergangene Nacht das Fürchten gelernt. Dann das Endergebnis war 87 Verletzte. 17 demolierte S-Bahn-Züge, von denen 4 vollständig aus dem Verkehr gezogen werden mussten nach diesem Konzert. Die Waldbühne war ein Schlachtfeld, zertrümmerte Bänke, umgerissene Zäune, umgestürzte Laternen und so weiter. Hunderttausende D-Mark Schaden und es hat 7 Jahre gedauert, bis die Waldbühne wieder aufgebaut wurde und wieder hergerichtet wurde nach dem Konzert. Rückwirkend kann man sagen, Also das ist eine Meinung, die von einigen geteilt wird, die diese Zeit auch so bewusst miterlebt haben. Man kann rückwirkend sagen, dass dieses Konzert also ein entscheidender Ausgangspunkt für den Kampf der 68er gegen das Establishment und gegen die Polizei war. Vieles, was danach kam, ging hier eigentlich langsam los. Dieses Konzert war, hat was, da hat sich was manifestiert, sage ich mal, auch ein Hass auf Polizisten zum Beispiel, war mit einmal da, bei völlig normalen Leuten, die das Konzert besucht haben. Und viele von diesen Konzertbesuchern waren dann später beim 2. Juni bei diesen Aufständen dabei. Es begann eigentlich an dieser Stelle mehr und mehr dieser Kampf gegen die Staatsgewalt in West-Berlin damals. Und als dann dieser 2. Juni war, 1967, das ist vielleicht für die DDR-Bürger alles so ein bisschen vorbeigerauscht, aber da gab es dann diese großen Proteste und Ausschreitungen und vieles ist daraus dann erwachsen. Also die Studentenbewegung der 60er Jahre, der Terrorismus der RAF, Rote Armee-Fraktionen, das waren ja auch Berliner, viele. Also das war auch ein Dunstkreis von Leuten, was dann dort gewachsen ist, die Bewegung des 2. Juni und vieles mehr, was daraus gewachsen ist. Aber die Initialzündung wird von vielen 1965 dort bei dem Konzert der Rolling Stones gesehen. Wo sich nochmal was intensiviert hat, natürlich, die Sache ist viel komplexer. Wie gesagt, West-Berlin ist nochmal so ein Thema für sich und vieles, was sowieso auch an Aggression, an Unzufriedenheit in den Leuten gewachsen ist. Aber es hat sich bei diesem Rockkonzert eine negative Kraft manifestiert und hat gewaltige Spuren in der Jugendkultur der folgenden Jahrzehnte hinterlassen. Alles, was dann daraus gewachsen ist. Es waren, wie gesagt, bei weitem nicht nur die Stones und ihre Musik. Aber also wenn es das allein gewesen wäre, dann hätte ja jedes Konzert von denen so ablaufen müssen. War ja nicht so. Wir haben auch andere Konzerte gehabt, wo das alles überhaupt kein Thema war. Aber es ist zum einen zwar nicht die Musik alleine. Die Musik ist letztendlich immer nur ein Ventil und eine Manifestation dessen, was in den Leuten brodelt und wo dann was rauskommt. Da wird was deutlich von einer geistlichen Gesinnung, die Menschen mitbringen und ihre seelischen Zustände, mit denen sie dann auch Musik machen, hören und so weiter. In diesem Fall war es letztendlich der Geist, in dem die Rolling Stones ihre Inhalte musikalisch umgesetzt haben, woran sich das dann manifestiert hat. Das, was sowieso schon da war in den Leuten. Und wenn man dann noch dazu nimmt, so die ganze Westberliner Jugendkultur, die dort halt in diesem Kessel gebrodelt hat und das, was die Zuhörerschaft mitgebracht hat an Gesinnung, dann entwickelt sich was Ganzes draus. Es ist längst nicht nur die Musik, aber sie wird zu einem Transportmittel, wo auch gruppendynamisch was sich hochschaukelt und was verstärkt wird, was vorher in den Herzen schon da war. Auch das Publikum darf man nicht unterschätzen. Überall, also wenn Musik gespielt wird, ob nur jetzt zur Anbetung oder in so einem Fall, die Wirkungskraft der Musik, die kann massiv gestärkt oder geschwächt werden durch das, was das Publikum mitbringt. An innerer Verfassung, an Grundhaltungen, die im Raum sind. Das kann das, was die Musik alleine schon mit sich bringt, nochmal massiv verstärken oder auch massiv abschwächen. Das kann man ja in jeder Hinsicht erleben. Es kann sein, man trägt irgendwo ein Musikstück vor, auch in der Gemeinde, und die gucken einen so eiskalt an, da verschwindet jede Leidenschaft sofort. Ja. Und es kann sein, man ist in einer Gruppe von Leuten, die wirklich so begeistert dabei sind, das zieht wirklich förmlich das Beste aus einem heraus, was man geben kann. Und man spielt viel besser und es kommt viel mehr rüber, als man zu Hause beim Üben jemals gedacht hätte. Also das ist eine Dynamik, die da ist. Man kann es überhaupt nicht nur an der Musik festmachen, sondern es sind viele Faktoren, die da zusammenspielen. Aber die Musik wird letztendlich zu einem Transportmittel, wo die Sache nochmal richtig vorankommt. Wo sich eine Kraft entfalten kann, eine Wirkung entfalten kann. Ich glaube, dass es letztendlich immer eine Interaktion gibt zwischen Musik, zwischen Zeitgeist und auch der geistlichen Ausrichtung, die Menschen mit sich bringen. Also bestimmte Musik kann das Lebensgefühl einer ganzen Generation ausdrücken. Das war in den 68ern und in dieser ganzen Ära auf jeden Fall so. dass die Musik auch ein Ausdruck des Lebensgefühls einer ganzen Generation war. Also in den USA noch mal viel stärker oder in manch anderen Ländern. Also die Beatmusik und das, was alles in der Zeit aufkam, das war, kann man sagen, der Soundtrack dieser Zeit. Aber das gibt es auch mit anderer Musik zu ganz anderen Zeiten. Zum Beispiel die Blasmusik im Kaiserreich, das war genau sowas. Die Aufmärsche, die Militärparaden, die dort gelaufen sind, zu einer Zeit von Kolonialisierung und bevor dann der Erste Weltkrieg kam und die ganze Marschmusik, Blasmusik, die da gespielt wurde, die war genauso ein Ausdruck von einer ganzen Generation, von dem Lebensgefühl einer ganzen Generation, wo die Leute sich wiedergefunden haben und gestärkt gefühlt haben, wenn die sowas erlebt haben. Interessanterweise sind in der Folgezeit die ganzen Posaunenchöre entstanden in den Kirchen. Also das war auch wieder, die waren auch Kinder ihrer Zeit. Sehr viele Posaunenchöre sind eigentlich aus dieser Zeit heraus erwachsen, wo das dann am Ende wieder zu einer Form von Anbetung auch geworden ist. Und die Posaunenchöre haben wir bis heute. Sind jetzt nicht mehr Kinder ihrer Zeit, werde ich dann gleich nochmal statistisch belegen, wenn man jetzt schaut, was heute unsere Zeit auch ausmacht, von der Musik her. Aber was ich sagen will, ist, dass Musik letztendlich wie so ein Soundtrack, wie so eine Begleitmusik einer ganzen Generation sein kann, weil Musik letztendlich immer auch das Ergebnis von inneren Haltungen ist, von Prozessen, die eine Gesellschaft durchmacht. Musik ist auch ein Ergebnis von Werten, die man hat. Und gleichzeitig verstärkt die Musik aber wiederum auch diese Haltungen und Werte und Entwicklungen, die da sind. Also das ist ein Kreislauf. Die Musik spiegelt einfach nur was wider, was vorher schon da ist. Aber durch die Musik wird wiederum das verstärkt und auch so ein Stück weit hochgeschaukelt und intensiviert in den verschiedenen Generationen. Jetzt wäre es die falsche Schlussfolgerung, allein die Musik zu bekämpfen, die ein Ausdruck von einer falschen Gesinnung ist, sondern damit verändert man ja nicht die Gesinnung einer ganzen Generation, wenn die Musik einfach nur ein Ausdruck davon ist. Das hat im Übrigen meines Wissens auch nach nie funktioniert, weder in der Gemeinde noch außerhalb der Gemeinde. Dass man einfach die Musik geändert hat und damit hat sich plötzlich alles geändert in den Leuten und die ganze Gesinnung war anders. Umgekehrt wird es eher was, nämlich wenn unser Sinn erneuert wird, dann erneuert sich auch unser Handeln. Wenn unser Inneres erneuert wird, dann findet das andere Ausdrucksformen und wird sich in einer anderen Weise darstellen, nach außen hin. Wenn wir anders denken, dann reden, singen und handeln wir auch anders. Es kommt irgendwie rüber. Und das macht sich noch nicht mal am Musikstil fest, sondern in der Wirkung von dem, was dann passiert, dass es in einem anderen Geist geredet, gesungen und getan wird. Alle Dinge, die wir tun. Und wenn das geschieht, dann kann plötzlich ein und dieselbe Musik eine völlig andere Kraft entfalten in die entgegengesetzte Richtung. So wie bei der Orgel, so wie bei den Posaunenchören oder auch so wie bei der Musik, zucken vielleicht einige zusammen, bei der Musik, die die Rolling Stones gespielt haben. Und ich möchte euch da jetzt ein paar Positivbeispiele nennen, die wiederum deutlich machen, dass der Heilige Geist ein und dieselbe Musik wiederum in einer völlig anderen Wirkung auch gebrauchen kann und nutzen kann und sein Reich dadurch voranbringen kann. Ich habe bei meinem Studium mit einem Pastor aus Myanmar zusammen studiert, in Burma, also Burma, Myanmar ist dasselbe, in Asien, das ist ein buddhistisches Land, was jahrelang unter einer Militärdiktatur gelitten hat, bis vor einigen Jahren. 88% der Einwohner dort sind Buddhisten. Und der Buddhismus dort ist teilweise auch gemischt mit Animismus, also ein sehr starker Geisterglaube, der auch da ist. 4-6% der Einwohner sind Christen in dem Land. Die gehören meistens zwei verschiedenen Volksstämmen an, zum einen Chin und zum anderen Karen. Und das Christentum ist erlaubt. Es ist zwar ein buddhistisches Land, Christentum ist aber erlaubt, aber es werden immer wieder Versuche unternommen, die zu bedrängen und auch zu vertreiben und zu unterdrücken. Man kann im Staat als Christ im Grunde kaum Einfluss gewinnen. Also jetzt irgendeine höhere Position zu kriegen als Christ, ist nahezu aussichtslos. Es ist also völlig unwahrscheinlich, in diesem Land als Christ irgendwie das Land zu prägen und Einfluss zu gewinnen und Spuren zu hinterlassen. Was aber in Myanmar, wie in den meisten Ländern dieser Welt heute mittlerweile so ist, ist, dass die Jugendlichen des ganzen Landes dieselbe Musik hören wie die Jugendlichen in anderen Teilen der Welt. Also das ist eine Besonderheit unserer Zeit, dass die ganze Welt dieselbe Musik hört. Nicht nur, jeder hat auch seine Musik so, aber bestimmte Musikstile sind auf der gesamten Welt verbreitet. Und das ist tatsächlich was Besonderes. Auch bestimmte Stars sind überall bekannt. Die werden gehört in Asien genauso wie in Nordamerika oder Europa. Also Musik ist zu einer gemeinsamen Sprache geworden, die in ähnlicher Weise eigentlich die ganze Welt verbindet. Egal ob Buddhisten, Moslems, christliche Erzgebirgler, Indianer oder was weiß ich, alle sind Kinder ihrer Zeit, auch mit der dazugehörigen Musik. Das geht uns allen so, oder ich weiß nicht, wer von euch nur und ausschließlich erzgebirgische Volksmusik hört, zur Mandolinen- und Zitterbegleitung. Wahrscheinlich keiner. Also wir sind alle Kinder unserer Zeit. Wir hören alle irgendwelche Formen von Musik, die man vor 1000 Jahren noch nicht gehört hat. Und das geht allen so auf der ganzen Welt. Und die Jugendkultur der gesamten Welt, die ist heute natürlich, heutzutage, diesen vielfältigen Zweigen der Rock- und Popmusik zugeneigt. Also einfach mal die Zahlen aus Deutschland, die Umsatzanteile in der deutschen Musikindustrie. Das sind die Werte vom vorletzten Jahr hier. Was sozusagen die Musikindustrie wie viel anteilig zu welchen Musikstilen, was dabei rauskommt, ja, aus den verschiedenen Musikstilen. Klassische Musik macht 3,6% aus an der Musikindustrie in Deutschland. Jazz 2,1%, Volksmusik 1,5%, das hätten manche Erzgebirgler vielleicht höher eingeschätzt. Und dann der Bereich Rock, Pop und alles, was dazugehört, Hip-Hop, Dance, also diese ganzen Musikstile, die sozusagen in den letzten 70 Jahren entstanden sind, kommt auf einen Wert von 87,3% an der gesamten Musikindustrie. Und dann kommen nochmal so 5,3% sonstige Sachen. Also das ist so die Verteilung auf die verschiedenen Kategorien von Musik und Musikstilen, die wir haben. Und dieser Freund von mir aus Myanmar, der hat mir also erzählt, dass es in Myanmar eine Rockband gibt, die größtenteils aus Christen besteht. Hier ist ein Bild von einem ihrer Konzerte. Und sie gilt als eine der besten Bands Asiens. Oder manche sagen sogar, es ist die beste Band Asiens, also in dem Genre, als Rockband. Der E-Gitarrist von denen, Chitsang Maung heißt der. Der gilt als der beste E-Gitarrist Asiens, sagen manche. Also wahnsinnig gute Musiker. Und die sind bekannt im ganzen Land und das ganze Land kennt die und hört die. Also das ist eine Band, die wird gehört, auch wenn das ganze Land Buddhisten sind und in dieser Band die meisten Christen sind, ist den Leuten völlig egal, weil sie diese Musik lieben. Und diese Band, die Leute, die zu dieser Band gehören, die sind viel bekannter und viel einflussreicher als jeder Pastor im Land. Keiner kennt die Pastoren und die Gemeinden und wenn die sich zur Bibelstunde treffen oder so. Aber jeder kennt die und jeder Teenie will mal so werden wie die. Das sind Vorbilder für die meisten dort im Land. Und auch dieser E-Gitarrist zum Beispiel hat als 5-Jähriger in seiner Gemeinde Gitarre spielen gelernt. Da hat er damals angefangen. Auf seiner E-Gitarre, habe ich selber ein Foto gesehen, ist so ein Fisch drauf mit so einem Kreuz, irgendwie so vermengt, diese Symbole, mitten in einem buddhistischen Land. Und auf seinem Auto steht, No Jesus, No Peace. No Jesus, No Peace. Also erstmal kein Jesus, kein Friede. Kenne Jesus, dann kennst du Frieden, sozusagen, ja, steht auf seinem Auto. Sein Tonstudio heißt PTL Digital Studios, also PTL heißt Praise the Lord, Preis den Herrn. So heißt sein Tonstudio. Die dürfen von der Regierung aus zwar jetzt nichts explizit Christliches singen, das wird alles zensiert, die müssen die Liedtexte einreichen und so und dann wird gesagt, was sie singen dürfen oder es werden halt Wörter verändert, die sie dann so singen müssen oder so. Aber die singen halt so von Liebe, von Frieden und was weiß ich was alles. Aber das ganze Land kennt die und weiß ja, wer die sind. Die wissen, zu welchen Volksstämmen die gehören. Die wissen, wer von denen Christ ist. Obwohl das eigentlich nicht so toll ist, in Myanmar Christ zu sein. Und die ganzen Teenies und Jugendlichen haben die als Vorbilder, ja, und wollen mal so werden wie die und mal Gitarre spielen wie die und wissen, was das für Leute sind. die können vielleicht nicht so offensiv leben, wie es einige in der Band vielleicht gerne hätten. Aber das, was sie können, das tun sie. Und zwar eine der besten Rockbands Asiens zu sein. Und das ist was, was natürlich manch einen Christen, der an der Stelle auch eine konservative Prägung hat, vor große Rätsel stellt. Weil das, was die machen, ist im Grunde einfach eine Rockband zu sein. Mehr machen die ja gar nicht. Aber sie haben in dieser Funktion anscheinend offensichtlich mehr Einfluss, auch als Christen mehr Einfluss, als die meisten geistlichen Leute im Land. Und sie sind bekannter als jeder andere Prediger. In Myanmar, ich meine, die singen auch nur Burmesisch, deswegen kennt die auch der Rest der Welt nicht. Und die meisten Burmesen wiederum, die wissen ja nicht, was im Rest der Welt alles so läuft, auch in der christlichen Musikszene und so weiter und so fort. Aber die kennen diese Leute und wissen, dass es Christen sind. Und jetzt kommt das Überraschende. Gott gebraucht sie offensichtlich eben als Rockband. Ganz offensichtlich tut er das, denn die meisten Christen sind ermutigt durch die, weil die merken, es ist viel mehr möglich, als wir gedacht haben. Also es ist möglich, dass man als Christ einflussreich im Land wird und viele auf das hören, was man sagt. Dann das buddhistische Volk liebt sie, weil sie einfach gute Musik machen. Und so werden immer mehr Leute damit konfrontiert und immer wieder damit konfrontiert, dass das eben Christen sind, die da vorne stehen, zumindest einige in der Band. Und vor allem die junge Generation ist Fans von denen. Und eine ganze Generation ist begeistert von solchen Leuten. Was sicherlich wieder auch neue Fragen mit sich bringt und so. Wie macht man das dann als Christ? Wie funktioniert das alles? Aber an einem Punkt kommt man erstmal schlecht vorbei, nämlich dass Gott es irgendwie gebraucht. Ein anderes Beispiel, ich habe dasselbe vor vielen Jahren aus Weißrussland gehört. Also Weißrussland ist ja auch ein Land, wo es Christen nicht einfach haben. Eines der wenigen Länder in Europa, wo das so ist. Zumindest war das mein Stand von vor etlichen Jahren. Ich weiß, ich bin jetzt nicht ganz up to date, wie es aktuell dort im Land aussieht. Aber die Gemeinden, die stecken in einem ganz engen Korsett von staatlichen Regeln und Gesetzen und müssen alles registrieren lassen, jeden Gottesdienst irgendwie anmelden und es ist alles schwierig. Und jetzt offensiv, öffentlich das Evangelium zu erzählen, ist wirklich eine sehr schwierige Angelegenheit, das in diesem Land umzusetzen. Öffentliche Mission ist kaum möglich. Und dort aber gab es oder gibt es noch, weiß ich nicht, vor etlichen Jahren gab es sie zumindest, eine Band, die zu den bekanntesten Rockbands des ganzen Landes gehört hat. Und das waren Christen. War eine christliche Band, die dort populär war im ganzen Land. Und dagegen kann der Staat kaum was machen. Wenn das ganze Volk so eine Band liebt und es hören will, die können zwar die Gemeinden unterdrücken und sagen, was stattfinden darf im Gottesdienst und was nicht. Aber was auf den Bühnen läuft und wenn das ganze Volk von so einer Band begeistert ist, das ist für den Staat viel schwieriger, das unter Kontrolle zu halten, als das, was irgendeine kleine Gemeinde in irgendeinem Dorf macht. Und da war es tatsächlich so, dass diese Band sehr bekannt wurde und sehr einflussreich war im Land und die Jugendkultur geprägt hat. Wo man merkt, irgendwie scheint Gott sich einer solchen Band zu bemächtigen, und sie zu gebrauchen, um sein Reich voranzubringen. Durch die Musik hindurch. Und keiner kann was dagegen machen. Noch ein anderes Beispiel. In Tallinn, in Estland, so ist die Hauptstadt von Estland. Übrigens, Annaberg hat eine Partnerstadt, 90 Kilometer entfernt von Tallinn, Peide in Estland. Und Tallinn, also so eine Ostseestadt dort im Norden von Estland, da gibt es eine Gemeinde, eine Baptistengemeinde, die in den 70er Jahren eine geistliche Erweckung erlebt hat. Ich habe da übrigens ein spannendes Buch von Johannes Reimer drüber, der war selber dabei als Jugendlicher und war geprägt von dem, was da passiert ist in dieser Gemeinde und hat auch die ganzen Konflikte miterlebt, wie es den anderen Gemeinden schwer gefallen ist zu akzeptieren, was in dieser Gemeinde passiert ist. Die haben evangelistische Abende durchgeführt regelmäßig mit kraftvollen Verkündigungen und Zeugnissen, wo Leute berichtet haben, wie sie Jesus kennengelernt haben und wie Jesus ihr ganzes Leben verändert hat. Die haben für Kranke gebetet, sind zahlreiche Heilungswunder dort passiert. Und viele Leute aus der ganzen Sowjetunion, auch aus anderen Ländern, sind dorthin gefahren, um dort Gott zu begegnen. Und viele sind dort Christen geworden in diesen Gottesdiensten in den 70ern. Und was aber auch war, sie haben dort sehr moderne Musik gemacht mit Schlagzeug, E-Gitarre und so weiter, um Gott anzubeten. Und das war der Punkt, wo es für die meisten Gemeinden dort schwer war, das nachzuvollziehen. Und wo es halt richtig schwer wurde, ist, als sie gemerkt haben, irgendwie scheint Gott dort zu wirken. Also auch die Wunder, die passiert sind, die konnten auch die Behörden dort kaum wegreden. Es war schwierig, das irgendwie anders zu erklären, außer durch Gott. Und auch die vielen Leute, die dort zum Glauben gekommen sind, auch Prominente zum Teil aus dem Land, die dort Jesus kennengelernt haben und wo sich ihr Leben wirklich komplett verändert hat in dem Moment, das waren alles Dinge, wo die gemerkt haben, hier ist offensichtlich der Heilige Geist am Wirken. Aber die haben eine Musik gemacht, wo natürlich auch so die russischen Gemeinden, die estnischen Gemeinden, gut, die hatten da nochmal mehr Weite, um das auszuhalten. Aber gerade viele, die aus anderen sowjetischen Ländern kamen, um das dort mitzuerleben, das hat die vor große Rätsel gestellt. Wie das möglich ist, dass Gott dort wirkt. Die Behörden haben übrigens alles dafür getan, dass das dort ein Ende findet. Die waren zutiefst beunruhigt über das, was da passiert ist. Die haben versucht, die Reisenden abzuhalten, die dort gekommen sind. Die hatten in den Zügen Spitzel und Geheimdienstmitarbeiter. Die sollten rausfinden, wer ist unterwegs in diese Oleviste-Gemeinde, hieß die, in Estland. Ich habe übrigens ein Bild hier. Das ist hier eine alte Kirche, die Baptistengemeinde irgendwann übernommen hat. Und dort fand es statt in den 70er Jahren. In Tallinn. Tallinn, habe ich beide gesagt? Nee, Tallinn. Und diese Behörden, die haben versucht, die Reisenden abzuhalten, die Züge wurden kontrolliert, die Straßen um die Kirche rum waren überall Spitzel und Agenten, was weiß ich, die Besucher abhalten sollten. Und wie durch Wunder sind trotzdem massenhaft Leute immer wieder reingekommen in die Kirche. Auch aus anderen Ländern, die es irgendwie geschafft haben, dorthin zu reisen und wieder in die Kirche reinzukommen. Und wieder war die Kirche voll, jedes Mal aufs Neue. Die haben auf Estnisch und Russisch diese Gottesdienste durchgeführt, die Behörden haben versucht zu verbieten und die dafür zu gewinnen, dass die nicht mehr auf Russisch das Ganze machen, weil du dadurch natürlich auch noch viele erreicht hast, die nicht aus der Umgebung dort kamen. Und wie durch Wunder war die Kirche jedes Mal wieder voll. Und Johannes Reimer, der berichtet das, wie das dort war und auch welche Leute er da getroffen hat und welche Leute sich da auch bekehrt haben und Christen geworden waren und wie er selber auch fasziniert war von dem, was dort passiert, aber auch von seiner Prägung her überrascht war, was sie dort für eine laute Musik gemacht haben in der Kirche. Es war kaum zu bezweifeln, dass Gott mächtig am Wirken war, aber bei so einer Musik, und er nimmt einen so auch mit rein in diesen Prozess, also das Buch heißt Aufbruch in Tallinn, der nimmt einen so mit rein in diesen Prozess, den die Leute auch durchgemacht haben, irgendwie zu verstehen, was da passiert, ja. Mein Opa, der über 90 geworden ist und mir das Buch geschenkt hat, der hat es auch nicht ganz verstanden, wie das zusammenpassen kann. Aber er hat es mir gegeben, weil er gemerkt hat, hier war offensichtlich Gott am Wirken. Bei dem, was in diesen was in dieser Gemeinde dort passiert ist. Ganz offensichtlich hat Gott hier entweder trotz dieser Musik eine Erweckung geschickt, kann ja auch sein, ne, dass Gott so eine Weite hat, dass er sagt, das halte ich aus, was die da machen, ich wirke trotzdem hier. Vielleicht hat er auch gerade mit Hilfe solcher Musik und andere Elemente in diesem Gottesdienst eine Erweckung geschickt und hat sich das wirklich bewusst auch zunutze gemacht, dass dort mitten in einer kommunistischen Umgebung Menschen von überall her erreicht wurden und ihn kennengelernt haben. Wie genau das zusammenhängt und wie Gott Musik jeder Prägung einsetzt für seine Zwecke, das müssen wir ihn selber mal fragen, das ist auch mit allen anderen Formen von Kunst und so. Wie macht es Gott? Wo ist er drin? Wie sieht er die Dinge? Das ist eine Frage, die müssen wir uns von ihm selbst beantworten lassen. Aber was auch auf jeden Fall offensichtlich war, ist, dass Gott hier mächtig gewirkt hat. In einer Umgebung von rockiger Anbetungsmusik, die laut war und die frommen Christen der damaligen Zeit vor viele Rätsel gestellt hat. Und bei dieser Frage, da kann es einem manchmal gehen wie Petrus, der dort bei Cornelius und den anderen Heiden war, die plötzlich vom Heiligen Geist erfüllt wurden, obwohl das der Heilige Geist eigentlich gar nicht durfte, die Heiden zu erfüllen. Petrus hat sich sein Leben lang gehütet davor, mit denen Kontakt zu haben Und der Heilige Geist kommt mitten hinein in diese Menge um Cornelius herum. Alles Heiden. Normalerweise ging sowas aus seiner Sicht überhaupt nicht. Denn wie kann der Heilige Geist anschließend noch heilig sein, wenn er sich mit unheiligen Menschen eingelassen hat und sie erfüllt hat? Das ist ja eine spannende Frage. Wie kriegt er das hin? Heilig zu bleiben, der Heilige Geist, wenn er auf die Heiden kommt. Und im Grunde ist das ja genau die Frage, die seit 2000 Jahren in den christlichen Kirchen diskutiert wird, anhand von solchen Themen wie Musik. Wie kann es sein, dass der Heilige Geist sich unheilige Musik zunutze macht oder andere Elemente in der Gemeinde, die man als unheilig kennengelernt hat, wie die Orgel damals? Kann es der Heilige Geist sein? Oder macht er sowas eigentlich nicht, weil er ja heilig ist? Und er redet hier, Gott redet dann hier zu Petrus an dieser Stelle in Apostelgeschichte 10, Vers 15 und 11, Vers 9. Es taucht also gleich zweimal auf, dieser Satz. Da redet Gott zu ihm und sagt, mach du nicht etwas unrein, was Gott gereinigt hat. Und das ist ein spannender Satz. Und ich will einfach diese Geschichte mal kurz mit euch durchgehen. Diese Geschichte mit Petrus, weil man so ein paar Grundprinzipien lernen kann, die man auch übertragen kann auf so ein Thema wie Musik. Gott sagt hier Petrus klipp und klar, zweimal hintereinander, mach du nicht etwas unrein, was Gott gereinigt hat. Und hier ging es ja um was, was tatsächlich unrein war. Also er macht es ihm deutlich anhand der unreinen Speisen, die ihm da gezeigt wurden, die für ihn No-Go waren als Jude. Und dann sagt er auch noch, geht zu den Heiden, was für ihn auch unvorstellbar war, in den ihr Haus zu gehen. Und Gott sagt zu ihm, mach du doch nicht was unrein, was ich gereinigt habe. Also auf Deutsch gesagt, wenn ich dir sage, dass das jetzt rein ist, auch wenn das für dich was völlig Neues ist, dann nenn du das bitte nicht unrein. Wenn ich dir jetzt sage, dass das rein ist, dass das okay ist. Und das war für Petrus total überraschend und spannend. Und mal ehrlich, wenn Gott nur reine, wie ich es vorhin schon gesagt habe, nur reine und heilige Dinge auf dieser Welt erfüllen würde, wenn der Heilige Geist nur über reine und heilige Dinge kommen würde, wer wäre denn da dabei von uns? Und was könnte er denn überhaupt gebrauchen auf dieser Welt? Welche Musikrichtung würde es denn dann treffen? Welchen Musikstil, welches Musikinstrument gibt es denn auf dieser Welt, was nicht schon für finstere Dinge missbraucht wurde? Und ihr könntet mir jetzt irgendwelche Musikstile nennen und von vielen fallen mir auch gleich Beispiele ein, wo die in finsterer Weise missbraucht wurden. Musikstile, Musikinstrumente. Es gibt doch nichts, was auf dieser Welt von sich aus sich heraus schon heilig ist und nie missbraucht wurde und verunreinigt wurde. Wenn Gott nicht uns und alle unsere Fähigkeiten und Werkzeuge reinigt, wenn er das nicht tun würde, dass er überhaupt irgendwas reinigt, uns und unsere Mittel, die wir einsetzen, dann wäre sowieso alles auf dieser Welt unbrauchbar für seine Zwecke, inklusive wir selbst. Und wer von uns will denn bitte Gott vorschreiben, was er reinigen darf und was nicht? Das wäre dann die nächste spannende Frage. Was darf Gott denn reinigen von dem, was er auf dieser Erde vorfindet und was nicht? Es fällt uns als Menschen grundsätzlich schwer, das zu akzeptieren, wenn Gott was reinigt, wo wir eine tiefe negative Erfahrung damit verbinden. Und umgekehrt, wenn wir mit etwas eine ganz tiefe positive Erfahrung verbinden, fällt uns das total schwer, wenn Gott damit ein Problem haben könnte. Das geht ja in jede Richtung so. Und was zum Beispiel Musikgeschmack angeht, da ist es ohnehin so, dass wir in der Regel von der Musik geprägt sind und die auch zeitlebens so ein bisschen unser Musikgeschmack bleibt, was wir in unserer Jugendzeit, also so entscheidend sind auch die Jahre zwischen 20 und 30, aber auch so die Teenie-Jahre, die Musik, die uns da lieb geworden ist und mit der wir entscheidende Entwicklungsphasen unseres Lebens verbinden, das ist eine Musik, die bleibt uns unser Leben lang erhalten und am Herzen. Also zum Beispiel auch die Musik, die in dem Moment gespielt wurde, als wir Christen geworden sind damals und Gott entdeckt haben und geistlich erwacht sind, das ist eine Musik, die eine Bedeutung behält in unserem Leben, in den meisten Fällen, weil wir damit existenzielle Erfahrungen verbinden. Und wenn ich mit einer bestimmten Musik eine negative existenzielle Erfahrung verbinde, dann ist es auch verständlich, dass es mir schwerfällt, damit zurechtzukommen, falls Gott denn tatsächlich sich entscheiden sollte, so eine Musik für bestimmte Zwecke zu reinigen. so wie, wie er es hier bei Petrus im übertragenen Sinne getan hat. Fakt ist, dass bei Petrus die Heiden um Cornelius herum vom Heiligen Geist erfüllt wurden, entgegen jeder gewohnten Regel. Und das Erste, was Petrus in dem Moment erkennt, ist Folgendes. Er sagt in Apostelgeschichte 10, Vers 34, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, also das ist jetzt ein bisschen kompliziert vom Satzbau, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Also jeder aus jeder Nation, der Gott fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, der ist ihm angenehm. Und Gott sieht die Person nicht an. Und jetzt meine Frage, wenn Gott schon mit Menschen so umgeht, die sich bewusst zum Bösen entschieden haben und zum Bösen entscheiden können, wie viel mehr gilt das denn dann für Musikinstrumente und irgendwelche künstlerischen Mittel, die sich nie fürs Böse entscheiden können selber? Also wenn Gott schon bei Menschen, die sich bewusst fürs Böse entscheiden und gegen ihn entscheiden, wenn es da heißt, er sieht die Person nicht an, sondern jeder, der sich sozusagen in seinen Dienst stellt und ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, der ist ihm angenehm und der wird von Gott gereinigt und gebraucht. Wie viel mehr könnte es denn dann für Dinge gelten, die sich nicht mal fürs Böse selber entscheiden können, sondern einfach nur da sind und existieren, wie zum Beispiel Musik. Und je nachdem, wer reinbläst in die Tröte, der erzeugt halt eine Wirkung in die eine oder in die andere Richtung. Der entscheidende Punkt ist hier, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass diese Menschen vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Und vielleicht kann man das einfach auch als Grundlage dafür nehmen, für alle Dinge, die vom Heiligen Geist gebraucht und genutzt werden, nämlich alles, was dazu dient, Gott zu fürchten, ihm die Ehre zu geben und was Gerechtigkeit wirkt, wo Gott hindurchkommt und dadurch handeln kann, was sich dafür zur Verfügung stellt, das ist fähig, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Überall da, wo das geschieht, ist die Grundlage gelegt, dass der Geist diese Dinge mit Kraft erfüllen kann. Und am Ende sagt Petrus dann zu den anderen Aposteln, wo er sich dann verteidigt dafür, dass er die Heiden getauft hat, da sagt er dann in Apostelgeschichte 15, und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Also zunächst mal, Gott ist der Herzenskenner. Er urteilt nicht nach äußerlich sichtbaren oder hörbaren Kategorien. Das wird in der Bibel immer wieder deutlich. Er ist der, der die Herzen erforscht und der sich nicht irritieren lässt von dem, was äußerlich gerade sichtbar oder hörbar ist. Es geht ihm überhaupt nicht, es geht im Grunde auch gar nicht darum, welche Musik mir gefällt. Das muss man ja auch erstmal verkraften in einer Gemeinde. Davon ist doch Gott nicht abhängig, ob er eine Musik gebraucht oder nicht, ob sie mir gefällt oder nicht. Das ist ja nicht Gottes Voraussetzung, dass es meinen Geschmack trifft. Und mal ehrlich, wenn es um Lobpreis geht, ist es sowieso egal, ob es mir gefällt oder nicht, weil die Musik ja gar nicht für mich ist, sondern für Gott. Er soll ja gelobt und besungen werden. Wenn ich das dazu persönlich nehme und sage, diese Musik gefällt mir nicht, was macht's denn? Es geht uns doch allen so, dass uns bestimmte Musik nicht gefällt. Das ist noch nicht mal die Voraussetzung. Ist überhaupt nicht schlimm, wenn uns manche Musik nicht gefällt. Das geht allen Menschen so. Und außerdem ändert sich das auch im Laufe der Zeit, was uns gefällt. Also auch was den Generationen gefällt. Ich meine, damals waren die Rolling Stones eine unglaublich harte Band vom Empfinden der Leute her. Ich empfinde ganz andere Musik als hart. Einfach mal vom musikalischen her nur. Ne? Damals fand man Orgelklänge sexuell aufreizend. Ich weiß nicht, wer von euch jemals auf so eine Idee gekommen ist in der Kirche, wenn die Orgel angefangen hat zu spielen. Später fand man die Orgelklänge lieblich und wunderschön. Und heute hört man aber auch manchmal Orgelklänge, die sind wahnsinnig laut und absichtlich dissonant. Und es gefällt vielen. Also da verändert sich doch was. Das ist ja nicht so, dass Orgel einfach Orgel ist. Aber das ist noch nicht mal der entscheidende Punkt, denn ist nicht der entscheidende Punkt für denjenigen, der Herzenskenner ist, weil er hindurchschaut ins Herz, er reinigt die Herzen der Heiden. an dieser Stelle, wie er auch die Herzen der ersten Jünger gereinigt hat. Das heißt, er unterscheidet nicht zwischen heidnischem Ursprung und jüdischem Ursprung. Und wenn das schon für Menschen gilt, na wie viel mehr dann für erstmal von sich aus leblose Dinge wie Musik? Wenn Gott nicht mal bei Menschen unterscheidet zwischen heidnischem Ursprung und einem heiligen Ursprung, sondern er es mit hineinnimmt und er reinigt es und macht es zu einem gebrauchsfähigen Gefäß für seine Zwecke, wie viel mehr muss es denn dann für andere Dinge gelten? Aus meiner Sicht, das ist jetzt meine Logik, ihr könnt das gerne auch anders sehen. Von Herzen wurden sie gereinigt durch ihren Glauben, heißt es. Und vielleicht würde es der Gemeinde Jesu auch manchmal helfen, noch mehr auf das zu schauen, wo Menschen echten Glauben hinein investieren, als nur auf die Formen zu achten, wie das praktisch umgesetzt wird. Weil das Entscheidende ist, wo wird Glaube hinein investiert? Wo sind Menschen mit Glauben, die was wirklich aus einem ehrlichen, ernsthaften Glauben heraus tun und nutzen? Und dann das Joch etwas tragen zu sollen, dass hier sozusagen die Heiden das und das und das einhalten sollen, da sagt Petrus, ladet ihn doch nicht ein Joch auf, was nicht mal unsere Väter tragen konnten. Und dieser Hinweis auf die Väter, der macht auch nochmal was deutlich. Kein einziger Christ in unserer Zeit, der singt und hört und liebt ja heute die Musik, beziehungsweise umgekehrt formuliert, jeder von uns singt und hört und liebt Musik, die irgendwann mal durch Widerstände hindurch errungen werden musste in der Gemeinde Jesu. Keiner von uns hört, liebt und singt Musik, die Gott damals Adam und Eva unmittelbar übergeben hat, vom Himmel her. Wir haben keine einzige musikalische oder liturgische Form in unseren Gottesdiensten direkt vom Himmel her erhalten. Und es ist völlig egal, aus welcher Gemeinde wir sind. Sondern es ist alles durch die Generation hindurch gewachsen und wurde irgendwann errungen und wertgeschätzt, weil der Heilige Geist dadurch gewirkt hat. Es gibt kein einziges Musikinstrument, von dem die Bibel sagt, das sollt ihr spielen. Aber was der Vater sagt, er zeigt auf Jesus und sagt, den sollt ihr hören. Und jetzt ist die Frage, worauf liegt unser Fokus? Auch bei allen Diskussionen in unseren Gemeinden. Darauf, was wir spielen sollen oder darauf, auf wen wir hören sollen, könnte es vielleicht sein, dass wir bei der Frage danach, was wir spielen sollen, viel Zeit in der Kirchengeschichte verwendet haben, anstatt darin stabil zu bleiben, auf wen wir hören sollen. Als Petrus gesehen hat, wie die Heiden vom Heiligen Geist erfüllt wurden, hat er ganz einfach gesagt, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Also aus dem, was Petrus hier von Gottes Wirken beobachtet, da liest er ab, wie Gott ist und was er gerade tun möchte. Er sieht, der Heilige Geist erfüllt die, dann schlussfolgert er daraus, dass er die dann auch taufen kann. Wenn man das als auf Musik überträgt, könnte man sagen, wenn Gott eine bestimmte Musik gebraucht und der Heilige Geist dadurch wirkt, wie verwunderlich das vielleicht für uns auch sein mag, und da kann man ja alle beliebigen Musikstile einsetzen, mit denen wir uns schwer tun. Wir tun uns ja alle mit irgendwas schwer, egal von welcher Seite man kommt. Also wenn wir sehen, der Heilige Geist gebraucht irgendetwas, wie können wir denn dann diese Musiker und diese Musik ablehnen? Petrus sagt an der Stelle, wenn ich sehe, der Heilige Geist erfüllt die, dann muss ich sie taufen. Dann muss ich sie annehmen, dann muss ich sie mit hineinnehmen in die Gemeinde Jesu. Und wenn wir sehen, der Heilige Geist tut etwas und wirkt durch etwas, dann muss ich es doch anerkennen. Da muss ich es doch irgendwie zulassen, dass es mit hineinkommt in die Gemeinde Jesu. Und an der Stelle, glaube ich, da müssen wir eine Flexibilität behalten, was unsere menschlichen Vorlieben und Gewohnheiten angeht. Und stattdessen lieber noch viel mehr danach Ausschau halten, wo Gott wirkt. Und was Gott tut, was Gott erwählt, was Gott sich entscheidet zu reinigen, um es zu gebrauchen. Und es wird bei uns allen an vielen Stellen gegen das, also dem zuwiderlaufen, was eigentlich unsere Vorlieben sind. Das war schon immer so. Es gab keine Zeit, wo Menschen nicht überrascht waren von dem, was Gott getan hat und wie er neue Wege eingeschlagen ist. Und das wird aus meiner Sicht immer schwierig, wenn wir so eine Einzelerfahrung, eine negative oder eine positive, zu einer Theologie machen. Petrus hat aufgrund dieser Erfahrung nicht dann gesagt, okay, wenn es so ist, dann müssen jetzt immer die Leute erst vom Heiligen Geist erfüllt werden, bis sie getauft werden. Es war an vielen Stellen danach noch ganz umgekehrt, ganz anders. Aber er hat immer danach Ausschau gehalten, was erwählt der Heilige Geist? Wie wirkt er und wie muss ich jetzt daraufhin handeln? welche Formen, welche Mittel muss ich jetzt wählen, um dem gerecht zu werden, was der Heilige Geist im Moment erwählt hat. Und ich glaube, der Blick auf die Art der Musik ist aus meiner Sicht der falsche Fokus, denn unser Blick muss auf Jesus und auf das Wirken des Heiligen Geistes ausgerichtet sein, um nichts von dem zu verpassen, was er gerade tut und was er erwählt. Wenn er etwas gebrauchen will, dann lasst uns vorsichtig sein, das abzulehnen und das zu verurteilen, was er gebraucht. Ob es nun eine Orgel ist oder ob es eine Rockband ist. Und wenn er etwas gerade nicht gebraucht, was wir tun, das wäre jetzt umgekehrt, wenn wir irgendwas tun, wir setzen was ein nach bestem Wissen und Gewissen und er gebraucht es nicht, na dann lasst uns Ausschau halten nach dem, was Gott gerade gebrauchen möchte und was er gerade reinigt und erwählt für seine Zwecke. Und jetzt der letzte Gedanke, dass Gott in der gesamten Bibel, durch die gesamte Bibel hindurch, keine musikalische und künstlerische Leitlinie vorgibt, was wir denn dürfen und was wir nicht dürfen, das sollte einem auch zu denken geben. Dass er nicht, das habe ich schon an anderer Stelle gesagt, an keiner Stelle sagt, wie sich denn die Musik zu den heidnischen Völkern unterscheiden soll. Und da hätte man ja viele Merkmale aufzählen können, auch vom musikalischen her. Das hat er nie gemacht, durch die ganze Bibel hindurch, soweit ich es überschauen kann. Worum es ihm aber immer ging, war die Frage, für wen wird die Musik gespielt? Wer wird geehrt? Menschen, andere Götter oder er selbst? Und das war der Punkt, wo er immer wieder drauf zeigt. Und die Fragen sind immer, wem gilt die Musik? Geschieht es im Glauben? Alles, was wir im Glauben tun, dazu stellt er sich. Ist der Künstler auf der Suche danach, von Gott gereinigt zu werden, also ein gereinigtes Gefäß zu sein? Und da geht es nicht um Rhythmus, Melodie, Harmonie, Geschwindigkeit, Lautstärke, Anzahl der Instrumente oder Musik oder sonst was, sondern um eine aufrichtige und hingegebene Ausrichtung auf den, der alle Musik und Kunst geschaffen hat. Und lasst uns in dieser Weise Kurs halten, dass wir auf der Suche danach sind, was der Heilige Geist erwählt, wodurch er wirkt, und nicht zu schnell verurteilen, sondern selbst auf der Suche bleiben, danach bleiben, ein Gefäß zu sein, was gereinigt wird, was von Gott gebraucht wird und gefüllt wird, wo der Heilige Geist dadurch wirkt. Das wünsche ich uns. Amen. Jetzt bete ich noch. Jesus, du siehst, wie schwer wir uns alle tun, auch mit vielen Dingen, die wir nicht verstehen und die uns vielleicht auch menschlich zuwider sind. Und ich bitte dich, dass du uns ein scharfes Unterscheidungsvermögen gibst, um dich wieder zu erkennen und geistlich von seelisch zu trennen. Du sagst, dein Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und es trennt Seele und Geist. Und ich bitte dich, dass wir dein Wort in der Weise verstehen, dass auch beim Thema Musik Seele und Geist getrennt wird in uns. Dass wir dein Handeln wiedererkennen, was auch immer du dir als Werkzeug erwählst. Und ich bitte dich, dass wir fest bleiben darin, dich zu suchen und dass wir flexibel darin bleiben, in welcher Form das geschieht. Ich bitte dich, dass du unser Herz erneuerst in der Tiefe, wo wir angetrieben sind von so vielen menschlichen Befindlichkeiten und menschlichen emotionalen Richtungen, die wir einschlagen und dass wir wirklich fest gegründet sind in dir und in der Sehnsucht nach dir. Und dass wir das, was du uns zur Verfügung stellst, einsetzen, um dir die Ehre zu geben. Ich bitte dich, dass wir von ganzem Herzen Lobpreiser sind, egal in welcher Form. Dass wir das, was wir können und das, was wir an Möglichkeiten haben, einsetzen, um dich zu verherrlichen. Ich bitte dich, dass wir dich erkennen und dass wir an dir nicht vorbeirennen und dass wir erst recht nicht die Dinge verurteilen, die du für deine Zwecke erwählt hast. Bitte hilf du uns, Herr. Hilf uns auf, da wo es uns schwerfällt. Danke, dass du mit uns bist und dass du uns einen klaren Blick geben möchtest in all diesen Fragen. Amen.